Hallo, Max. Soll ich jetzt hier eine Anmoderation aus dem Ärmel schütteln? Eigentlich?
Wenn du Bock hast, ja.
Okay, dann
Ich weiß ja
würde
nicht,
ich
wie du
sagen.
das normalerweise machst.
Naps. Neues aus der Podcast-Szene.
Hallo, liebe Podcast-Freunde, willkommen zurück zu Naps. Heute machen wir ein bisschen eine andere Episode. Sonst habe ich in der Regel einen Interviewpartner von extern hier. Heute sind wir aber intern. Mein lieber Kollege Max ist zu Gast und wir wollen sprechen über den Rodecaster Pro 2. Den hat Max nämlich ausführlich getestet. Ach so, Max, vorab, du bist ja auch kein Unbekannter. Du machst ja auch einen eigenen Podcast für uns.
Ja, genau. Vielleicht erkennen manche sogar meine Stimme wieder. Ich mache vor allem für unseren Service, für unseren Hosting-Service podcaster.de den kleinen, aber feinen Podcast in 5 Minuten zu, Punkt, 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 deinem Podcast, wo es darum geht, kurze, bündige Tipps für anfangende und fortgeschrittene PodcasterInnen zu verbreiten. Und da gehen wir Schritt für Schritt den Prozess des Podcast-Planens und Aufnehmens und Verbreitens und so weiter durch. Und genau, den hoste ich. Und da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, falls ihr das noch nicht getan habt. In 5 Minuten zu heißt er.
Du holst da wirklich alle Leute ganz am Anfang ab, ne? Vom Podcast-Titel über das Podcast-Konzept, über das Coverbild, da bleiben eigentlich keine Fragen offen. Das heißt, falls jemand irgendjemanden kennt, der einen Podcast anfangen möchte, dann ist das eine gute Empfehlung und alle Folgen sind in 5 Minuten abgehandelt. Das ist das Allerbeste. Das geht fix.
Genau, das ist das Ding. Also ganz von vorne in nicht zu langen Episoden sich da lang zu hangeln, dass man eigentlich so ein Step-by-Step-Anleitung hat sozusagen.
Magst du mal erzählen, wo sind wir denn gerade überhaupt?
Wir sind in unserem neuen kleinen Podcast-Studio im Podspace, der sich immer noch ein bisschen im Aufbau befindet, aber ja. Schon ein bisschen was an Dämmung an den Wänden kleben hat und noch mehr kommen soll. Und auch das testen wir heute ein bisschen quasi hintergründig neben dem Rodecaster Pro 2 natürlich.
Genau, viele von euch haben es mitbekommen. Wir sind vor einiger Zeit umgezogen nach Berlin auf die Brunnenstraße. In Berlin waren wir schon vorher, nur auf der Brunnenstraße waren wir noch nicht. Und wir wollen uns hier ein kleines Studio aufbauen. So, ich würde sagen, wir sind da ungefähr halb fertig und testen jetzt heute mal die Akustik. Also, falls euch da irgendwas auffällt, falls es noch zu hallig ist oder ihr sonst irgendwas in dem Hintergrund gehört habt, dann gebt uns gerne Bescheid, schreibt es uns in die Kommentare, abonniert den Naps Podcast, da wo ihr gerne eure Podcasts hört und im Zweifelsfall schreibt uns einfach eine E-Mail unter redaktion@podcast.de oder Facebook, Twitter, Insta oder LinkedIn. Okay, klasse. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Rodecaster Pro 2 an. Das ist auch das Gerät, mit dem wir jetzt gerade aufzeichnen. Das Setup, kannst du das einmal kurz beschreiben, Max?
Ja, genau. Also wir haben den Rodecaster Pro 2 hier laufen, nehmen gerade darüber auf. Wir haben zwei auch von Rode zwei Podmics angeschlossen. Die gehen direkt hier vorne in die beiden XLR-Anschlüsse. Dazu gleich noch mehr. Genau, und wir nehmen bis jetzt noch ganz trocken auf. Also es ist noch keine von dem internen von der internen Signalbearbeitung, die der Rodecaster Pro 2 machen kann, ist jetzt gerade noch an. Die laufen beide jetzt noch ganz trocken rein. Was ihr hört, ist einfach nur wir durch den Popschutz ins Mikrofon auf die SD-Karte. Da ist sonst noch nichts drauf.
Und da gäbe es aber einige Sachen, die man einstellen könnte. Das heißt, man könnte mehr Druck auf die Stimme legen, man könnte einen De-Esser einschalten, man könnte ganz viele Sachen, die Produzenten sonst in der Nachbearbeitung machen, schon automatisch und von vornherein durch das Gerät regeln lassen, ja?
Ja, genau. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool, erstmal, wenn du schon da anfängst beim Roadcaster, dass es einerseits so eine sehr niedrigschwellige Einstellung gibt. Also die werben selber damit, dass man eigentlich keine Ahnung von Audio haben muss, um das so zu bedienen, dass es gut klingt. Und es gibt dann einmal so drei große Knöpfe, die irgendwie was regeln, einfach für Bässe und Höhen und ich glaube, Druck nennen sie das oder Durchsetzungsfähigkeit, was im Endeffekt dann so eine Art Mischung aus Gate und Kompressor und sowas ist. Und dann kann man aber auch nochmal in die Tiefe gehen und diese ganzen einzelnen Komponenten, auch die du gerade angesprochen hast, also einen Highpass-Filter und De-Esser und ein Gate und so weiter, alles noch einzeln dazu schalten und genau konfigurieren. Und letztendlich ist das Ziel dass es irgendwie schon beim Aufnehmen so gut klingt, dass man nachher in der Nachbearbeitung oder wenn du jetzt nachher die Episode auf deinen Computer ziehst von der SD-Karte zum Beispiel, nicht mehr so viel nachjustieren musst. Und das ist eigentlich auch so die größte Stärke des Geräts, würde ich sagen, dass es so viel in sich vereint, dass das ganze Aufzeichnen schon so smooth, sag ich mal, abgehandelt wird und schon so ordentlich klingt, dass man danach eigentlich nur noch, ja, zur Not ein bisschen schneiden muss und dann schon veröffentlichen kann. Also das ist eigentlich diesen Weg bis zum Schnitt vereinfacht. Und genau, was das im Einzelnen heißt, können wir gleich nochmal genauer reinschauen.
Vorher noch einmal kurz eine Zwischenfrage. Ich weiß, du bist Audioprofi. Du kennst dich mit Audiobearbeitung aus, du bist Musiker. Was ist denn deine Einschätzung? Ist weniger mehr? Sollte das möglichst trocken, so wie du es vorhin beschrieben hast, reinkommen, ohne irgendwelche großen Vorbearbeitungen? Oder wäre es besser, wenn man direkt von vornherein seine Einstellungen so trifft, dass man vielleicht schon das scharfe S rausgefischt hat oder das Gate eingeschaltet hat und im Endeffekt weniger Nachbearbeitungsprobleme hat? Was würdest du Anfängern fürs Podcasting empfehlen?
Ja, ich glaube, für Leute, die gerade beginnen, ist es ganz gut, so wie das der Roadcaster macht, eigentlich das so unter den Händen zu haben, dass man irgendwie mit drei Reglern schon ohne viel sich jetzt einlesen zu müssen, was machen jetzt die einzelnen Parameter und so weiter, einfach nur so ein so bedienungsfreundliche Dinge zu haben, wo man einfach sagt, hier, ich will mehr Bässe, mehr Druck irgendwie, oder ich mache das Broadcast Preset an, weil ich weiß, das klingt dann irgendwie fett und nah und so will ich das haben. Und los geht's. Also ich glaube, das ist mittlerweile auch so der Trend. Man sieht es ja auch bei anderen Herstellern irgendwie, das möglichst niedrigschwellig zu machen für Einsteiger. Man muss ja so ein bisschen in der Entwicklung sehen, so vorher war halt irgendwie Audiotechnik, war nur wenigen vorbehalten, die das halt schon super lange kennen und machen. Das sind dann die Radioprofis und die Tonstudioprofis und so. Und mittlerweile ist es alles aber sehr erschwinglich, super demokratisiert. Jeder kann Podcasts machen natürlich und danach richtet sich natürlich auch das Design der ganzen Geräte und so weiter, die dann auch erhältlich sind. Und genau so eins ist ja auch das Roadcaster, ja, was es irgendwie den Einstieg einfach macht, so ohne sich groß auskennen zu müssen. Von daher ergibt das total Sinn. Ja, ich würde dem noch ein kleines Aber dranhängen, aber das machen wir später. Das kommt auf die Minuspunkte-Liste von dem Roadcaster, aber du weißt schon, was ich meine wahrscheinlich.
Nee, bisher noch nicht ganz, okay. Aber das war jetzt eine Einschätzung für Einsteiger. Ich wäre aber auch neugierig auf die Einschätzung für Profis. Angenommen, du bekommst Audiomaterial angeliefert, so nach dem Motto, Mensch, hör mal drüber und schneid doch mal bitte. Hättest du es dann gerne möglichst pur oder hättest du das dann gerne mit einem eingeschalteten Gate, De-Esser, Highpass-Filter, bla bla bla?
Ja, das kann man jetzt nur mit das kommt drauf an beantworten. Ja. Ne? Also alles klar. Wenn das alles schon so eingestellt ist, dass das Sinn ergibt und halt eben zielführend ist, dann ist das okay. Wenn das in irgendeiner Weise aber irgendwie destruktiv ist, also wenn Sachen weggegated sind, die das nicht hätten sein sollen irgendwie, also wenn es zu der Schwellenwert zu hoch war und ich spreche einfach nur leise und plötzlich ist das Wort abgeschnitten oder sowas. Das ist natürlich doof. Oder ne, wenn der Kompressor irgendwie so sehr reinhaut, dass man irgendwie, was weiß ich, noch irgendwelche Nebengeräusche hört, die man eigentlich nicht haben wollte. Irgendwie solche Sachen. Das ist natürlich unpraktisch. Das kommt einfach drauf an, wie das, was man da hatte, eingesetzt wurde und ob das in Anführungszeichen richtig gemacht wurde. Also das Signal irgendwie brauchbar ist. Und ansonsten ist es auch eine Sache, und dann würde ich auch wieder aufs Roadcaster zurückkommen, wie man das halt einsetzt, weil das Gerät kann super vieles und auch neben Podcasting einiges. Also Rode hat sich da bewusst auch einer größeren Zielgruppe geöffnet jetzt mit dem Pro 2 im Verhältnis zum Pro 1 und ja, das merkt man eben. Es kann vielseitig eingesetzt werden und wenn man das richtig für sich macht, dann braucht man halt auch eben keine Nachbearbeitung mehr. So, deswegen kann ich das nur so zweiseitig beantworten gerade.
Okay, gut, vielen, vielen Dank. Dann erzähl doch mal, was war denn dein erster Eindruck vom Rode Procaster 2? Ich sage einfach immer Rode, ich hoffe, das stört jetzt niemand, dass ich das nicht Rode nenne.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man es ausspricht. Vielleicht ist es auch Rod oder so.
Naja, das skandinavische Ö darin ist ein bisschen verwirrend, wenn man dann bedenkt, dass die Hersteller ja eigentlich aus Australien kommen und jetzt, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt spricht das mal richtig aus.
Genau, es bleibt ein Rätsel oder es bleibt zu googeln. Mein erster Eindruck, ja, ich meine, wir haben ja jetzt beide Geräte hier liegen, ne? Das Pro 1 und das Pro 2. Erstmal ist irgendwie schön, das Zweier ist ein bisschen kleiner. So, und das Display ist ein bisschen größer und auch irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen feiner aufgelöst. Es reagiert irgendwie besser, das Touch-Display. Das sind so Sachen, die machen schon mal irgendwie Spaß. Ich meine, mit dem 1 hast du ja auch schon gearbeitet. Du kennst ja inzwischen irgendwie auch beide. Und auf den ersten Blick tut sich da eigentlich gar nicht so viel. Die sehen sich sogar relativ ähnlich. Der Aufbau ist gleich, sind beide schwarz, haben beide vier Eingänge, also vier analoge Eingänge und vier Kopfhörerausgänge. Und wenn man dann genauer hinschaut, fallen dann aber doch mehr und mehr Unterschiede auf. Und dann merkt man auch, dass das Pro 2 ja, einiges geändert hat. Und so richtig los geht es dann erst in der Software. Also außen hat sich da gar nicht so viel getan, da muss man schon echt genauer hingucken. Genau, so richtig los geht's vor allem bei der Software, die ist beim Pro 2 wesentlich flexibler und ausgefuchster als beim 1.
Das heißt, da haben die Kollegen von Rode einfach dazugelernt und haben ein kleineres Gerät gebaut, das für mobiles Podcasting, und dafür ist das alles ja gedacht, ne? Neben Streaming und was da sonst so gibt, haben ein transportableres Gerät gemacht. Ja, das sich vielleicht noch ein bisschen besser verstauen lässt als der Vorgänger.
Ja, genau. Einfach dadurch, dass es ein bisschen kleiner ist und 20 Gramm leichter.
Ja. Kann man noch ein Lavalier-Mikrofon mitnehmen, dann hat man das wieder ausgeglichen, das Gewicht.
Genau. Und ja, wo wir schon bei den Unterschieden sind, also ich würde jetzt einfach mal schon mal anfangen, das so ein bisschen abzuklappern. Und im direkten Vergleich, ich muss schon mal ganz vorneweg sagen, was mir beim 1 mega gut gefallen hat, war der Anschluss fürs Netzteil. Der ist nämlich verschraubbar. Da ist so ein kleiner Ring und den schraube ich einfach mit drauf und dann ist das Ding fest.
Und den gibt es beim 2. nicht mehr.
Und das ist beim 2er einfach so ein USB-Stecker, auch mit einem eigenen Netzteil. Das Netzteil ist auch ein bisschen kleiner, es ist auch ein bisschen leichter, das ist natürlich auch schön. Aber wenn ich doof bin und an dem Gerät irgendwie dran vorbeilaufe und an dem Kabel ziehe, dann ist es halt aus.
Und das kann insbesondere passieren, wenn man das zweite Gerät, ne, ein Rode Procaster 2, installiert hat auf einem Stativ. Dazu gibt es jetzt nämlich die Möglichkeit.
Genau, da sprichst du das zweite an, was ich sagen wollte. Das erste Gerät, das liegt so ein bisschen wie so ein umgekipptes L auf dem Tisch und man hat so ein bisschen Platz darunter, um irgendwie noch Kabel da durchzulegen oder so. Und das 2 liegt flach auf und hat auf der Rückseite eben so ein Stativgewinde, einmal für herkömmliche Mikrofonstative und einmal für so LCD-Display, diese an 4-Punkt verschraubbaren Gewinde. Bei uns liegt es jetzt auf dem Tisch, aber man kann es halt eben auf so einen Mikrofonarm oder auf sonstige Stative aufschrauben und somit irgendwie auf seinem Platz, auf seinem Tisch Platz schaffen zum Beispiel. Das ist natürlich cool. Also da haben die beim Pro 2 wirklich irgendwie ein gutes Feature mit reingebracht und ja, gerade dann wird es irgendwie Sinn machen, wenn das Netzteil auch verschraubbar wäre, wie gesagt. Und das Gleiche gilt eigentlich für die vier XLR-Anschlüsse. Die haben beim 1 so eine Verriegelung, dass wenn ich das Kabel reinstecke, da ist ja so eine kleine Öse, dann rastet es einmal ein und wenn ich dran ziehe, dann geht es halt nicht raus, bis ich diesen Hebel da einmal eindrücke. Und das wird, finde ich, dem Namen Pro auch ziemlich gerecht. Das ist einfach so ein professionelles Feature und das gibt es beim 2 leider nicht. Ich weiß nicht, ob sie da am Material sparen mussten oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen schade. Also ich kann, wenn ich mich ganz doof anstelle, während der laufenden Session das Netzteil und alle vier angeschlossenen Mikrofone rausziehen, wenn ich tollpatschig unterwegs bin oder sonst irgendwie Pech habe. Das ist natürlich schade. Ansonsten, was hat sich noch getan? Das Pro 2 hat jetzt nicht mehr die XLR-Anschlüsse, sondern so Kombibuchsen. Das heißt, ich kann auf eine Buchse, entweder ein XLR-Mikrofon oder so ein 6,35 mm Klinkenstecker anschließen von was auch immer für Geräten. Das können irgendwie externe Vorverstärker sein oder irgendwie Keyboards oder CD-Spieler, weiß Gott. Also ne, alles, was ich irgendwie sonst wie noch aus und einführen möchte in das Roadcaster, kann ich da mit reinstecken. Und das ist natürlich mega cool. Und das ist halt eben dieser Schritt, den sie gemacht haben Richtung Multimedia. Also auch so ein bisschen Musikproduktion, Videoproduktion, Gaming, Streaming etc. Den Anwendern kommt das natürlich sehr entgegen. Genau, was gleich geblieben ist, sind Stereo-Output, auch große Klinke und die vier Kopfhörer. Und das Einser hat ja den einen USB-Anschluss, um das als Interface zu nutzen, und einen Micro-USB-Slot. Und außerdem nochmal eine kleine Klinke, wie man es so vom Handy kennt, oder man muss inzwischen sagen von den älteren Handys, wo man einfach sein Smartphone zum Beispiel direkt anschließen kann, um irgendwie ein Telefonat oder einen Chat irgendwie mit aufzunehmen. Das ist beim Zweier ein bisschen anders und da wird es auch richtig ausgefuchst. Es hat nämlich zwei USB-C-Anschlüsse und die sind ganz schön tricky. Die lassen schon einiges zu. Ich habe da vorhin nochmal richtig viel drüber gelesen. Also der erste Anschluss ist so der Main-USB. Den kannst du zum Beispiel verwenden, wenn du deinen Laptop anschließt, das als Multitrack-Interface zu nehmen. Das heißt, alle 16 Kanäle sind das insgesamt, wenn man die Stereo halt als 1 und 2 zählt und so weiter, kannst du damit in welchem Programm du auch immer benutzt, aufnehmen. Soweit, so gut. Das gleichzeitig, aber du musst dir jetzt vorstellen, über diesen einen Stecker, wenn du den jetzt irgendwo an dein Smartphone oder einen Laptop anschließt, hast du drei virtuelle Geräte über den USB 1. Also der sagt dir einmal, mach das entweder als Multitrack oder als USB Main, das heißt, er nimmt den gesamten Mix mit, das ist dann einfach ein Stereo-Signal, oder als USB Chat haben die das genannt. Und das ist zum Beispiel dafür da, ich könnte jetzt zum Beispiel Skype laufen lassen und Skype sagen, nimm als Audioquelle den USB Chat Kanal, was wie ein eigenständiges Input-Device ist sozusagen. Und das hat die Eigenschaft, dass es dann alles, was das Roadcaster ausgibt, auch darüber laufen lässt, außer das, was der Chat selber reingibt. Und das nennen sie Mix Minus, und das verhindert, muss man gleich sagen, ob man das verstehen kann. Das ist so ein bisschen Routing Magic, aber das ist ein wichtiges Detail. Das verhindert nämlich, dass derjenige, der mich dann bei Skype zum Beispiel anruft, sich selbst hört. Und zwar mit so einer Verzögerung, weil das einmal durchs Internet und so weiter und dann durchs Gerät und wieder zurück übertragen wird.
Ah, Sekunde. Ich glaube, das ist mir neulich passiert. Ich glaube, als ich neulich das Interview mit Larissa gemacht habe, Larissa Vasilian, da hat sie ein Echo von sich gehört. Wir haben dann probiert, bei Riverside nochmal die Echo Cancellation anzuschalten, die eigentlich für Leute ohne Kopfhörer mit Mikro gedacht ist.
Ja.
Aber das hat auch nicht so richtig geholfen und dann habe ich da wahrscheinlich den falschen Anschluss benutzt. Und deswegen hat sie ein Echo von sich gehört und das war dann nicht ganz so befriedigend. Also sie ist Profi, sie konnte das dann wegbügeln. Ja, okay, verstehe. Gut, das ist interessant. Dann muss man mir nochmal erklären, wie genau das geht.
Nee, genau, das kann dann sein, dass sie eben das dich zwar auch im Monitoring-Feed hatte, aber auch alles, was du hörst, und das ist ja auch das, was sie einspricht. Und das kommt dann natürlich mit einer Verzögerung bei ihr an, als das, was sie lossendet. So könnte das
da muss ich auf zustande jeden Fall gekommen noch mal rausfinden, sein. Genau. Guter Tipp. Ja. Okay, krass, Wahnsinn, was da alles möglich ist. Und wie, ich sag jetzt einfach mal, sophisticated die Technik da jetzt doch schon ist.
Ja, voll. Also da haben die sich wirklich was bei gedacht. Und genau, dieses Mix-Minus-Konzept, man muss das mal eben verstehen, aber es gibt auch auf der Webseite da ganz gute Erläuterung dazu und in dem Manual, was da online dazu ist. Und genau, das ist eben in diesem ersten USB-Kanal auf dem USB-Chat, ist das sowieso schon mit drin. Und dann gibt es ja den zweiten USB-Anschluss, das ist lediglich zwei rein, zwei raus, also Stereo-Ein- und Ausgang sozusagen für ein weiteres Gerät. Und da kann ich optional diesen Mix-Minus angeben, kann ich sagen, an oder aus. Und diese zwei USB-Kanäle ist jetzt im Endeffekt so, ich könnte jetzt zum Beispiel zwei Laptops anschließen und auf dem einen mache ich diesen, also auf dem ersten mache ich diesen Multitrack-Recording und lass mir jede einzelne Spur dort aufzeichnen, um nachher irgendwie am besten mischen zu können. Und auf dem zweiten benutze ich das zum Beispiel als Chat oder als Anruf oder ich spiele was von YouTube ab, um das irgendwie als Einspieler zu nutzen oder so. Genau, so lässt sich das beides nutzen. Man kann auch nur über den ersten USB-Anschluss eine SSD-Karte laufen lassen als Speichermedium. Also du brauchst noch nicht mal zwingend eine SD-Karte oder einen Computer anzuschließen. Du kannst auch deine SSD-Festplatte da dran klemmen und dann auf Record drücken. Genau, das ist schon ganz schön gut nachgedacht, finde ich. Das kann schon irgendwie viel.
Ja, das dann wird dem Namen Pro doch gerecht.
Genau, insofern schon. Und vor allem, was ich dann intern noch für Möglichkeiten habe, zum Beispiel, dass ich jedem einzelnen Input, den ich hier so habe, alles, was ich anschließe, kann ich auch einem Output zuweisen. Das heißt, es ist nicht alles 1:1 durchgeroutet, sondern ich kann mir das selber irgendwie so zurechtschustern, wie ich das brauche. Wenn ich jetzt irgendwie Sachen habe, die ich nur als Host hören will oder die ein bestimmter Kanal eben nicht empfangen soll, dann kann ich das alles einstellen. Da will ich jetzt nicht zu tief rein, das sprengt irgendwie den Rahmen. Aber das ist einer der mega großen Vorteile gegenüber dem Pro 1, wo das eigentlich alles so ziemlich Input zu Output ziemlich linear durchgeroutet ist.
Ja, wenn man sich da einmal reindenkt, dann hat man tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wahnsinn. Okay, wir waren jetzt relativ lange bei den Anschlüssen und haben aber noch einiges auf dem Zettel. Was ist dir denn sonst noch aufgefallen an dem Rode Procaster 2?
Genau, ich glaube, ich würde jetzt mal ganz gerne in diese Signalverarbeitung gehen. Ich meine, die gibt es beim Pro 1 auch, aber die ist hier beim 2er so ein bisschen leichter zugänglich, würde ich mal sagen. Also wenn ich einen Kanal antippe.
Das heißt, deine und meine Stimme klingt jetzt gleich erstmal ein bisschen unterschiedlich zu vorher, wenn wir das wollen.
Genau, ich schalte jetzt gleich einfach mal diese Presets ein und wir reden währenddessen und dann kann man halt hören, was die machen. Also du bist hier auf Kanal 1 und dann würde ich dich einfach mal bitten, was Nettes zu erzählen und ich mache mal die Signalverarbeitung an.
Das heißt, man konnte sich merken, wie ich mich vorher angehört habe. Max drückt jetzt auf den Knopf und plötzlich klinge ich nochmal ein bisschen anders. Du hast mich auch auf der Abhöre und ich habe mich auch auf der Abhöre. Ich habe das Gefühl, es klingt so, als wäre das Gate an, als würde hier einiges verschwinden, wenn ich aufhöre zu reden. Als wäre das, was man dort im Menü als Funkeln abgespeichert hat, nämlich noch ein bisschen klarere Höhen, ebenfalls aktiviert und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Druck auf der Stimme. So mein Eindruck.
Ja.
So ungefähr? Ja, kommt das hin?
Genau, das sind auch die Parameter, die dann jetzt irgendwie aktiv sind. Ich mache das mal auf meinem Kanal auch nochmal mit an, ab jetzt. So, ja, man hört schon irgendwie den Unterschied. Und genau, das sind diese drei Parameter unter den niedrigschwelligen Namen, nämlich Tiefe, Funkeln und Durchsetzungskraft. Und darunter stecken halt, wenn ich jetzt hier auf Erweitert drücke, sehe ich, aha, okay, was da alles aktiv ist. Das ist ein Highpass-Filter, der tiefe Frequenzen killt. Dann ist da ein De-Esser drin, den ich dann auch nochmal fein justieren könnte. Manche Personen haben einfach ein sehr prägnantes S irgendwo. Oder
ja, ich bin einer von denen.
Ja, es liegt auch bei jedem Menschen auf einer anderen Frequenz. So, bei manchen ist es irgendwie bei 6K, bei anderen bei 10. Und genau, das Noise-Gate ist mit drin, was halt eben leiseste Geräusche einfach wegkillt, solange kein Signal kommt. Der Kompressor ist an. Was ist da noch an? Ein Equalizer ist an. Ein Exciter, der eigentlich so ein bisschen, naja, die Höhen anhebt, den man aber auch so einstellen kann, dass er besser anhebt, also beides gleichzeitig. Das heißt, so ein bisschen Präsenz irgendwie mit reinbringt. Und ja, das war's, genau. Diese Parameter sind jetzt auf einmal alle angesprungen und haben halt schon so ein Preset mit drin, weil das Ganze ist jetzt auf dem Preset PodMic auch eingestellt. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Kanal anwähle, kann ich erstmal sagen, okay, welches Mikrofon habe ich hier überhaupt angeschlossen? Und Rode hat sich so ein paar Gedanken gemacht und da verschiedene Presets erstellt, vor allem natürlich für Mikrofone aus der eigenen Fabrik, aber auch so Grundsätzliches wie ein Kondensermikrofon oder ein dynamisches Mikrofon, was dann nicht weiter definiert ist. Und diese Presets bestehen dann vor allem erstmal daraus, wie viel Gain liegt da drauf und ist jetzt die Phantomspeisung an oder aus. Und zumindest für die eigenen Mikrofone kann man sich dann darauf verlassen, dass diese Presets wie Kompressor und so weiter so schon ganz brauchbar darauf abgestimmt sind. Und man kann sie natürlich noch selber anpassen, je nach Geschmack.
Ich muss tatsächlich sagen, dass wenn ich dich jetzt höre über meine Kopfhörer, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal das Gate ein bisschen zu früh eingreift. Dass wenn deine Stimme gerade absinkt, dass dann am Ende ein kleines bisschen fehlt. Und ich habe, ja, also so richtig natürlich klingt es noch nicht für mich. Ich habe das Gefühl, da müsste man nochmal Hand anlegen.
Ja, kann man auch machen. Vielleicht bin ich jetzt quasi zu leise und zu knapp über der Schwelle, wo das Gate wieder schließt. Ich kann es jetzt einfach wieder ein bisschen runterregeln und dann sollte es ein bisschen natürlicher klingen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier gar nichts voreingestellt, ne? Wir haben jetzt einfach nur die Presets abgefeuert und das ist ja auch eigentlich ganz praktisch. Du kannst das machen und dann nachjustieren. Also du musst nicht bei Null anfangen. Du musst auch erstmal nicht wissen, was es alles heißt, sondern kannst einfach so ein bisschen nach Geschmack erstmal rein oder rausdrehen. Man hat erstmal einen Starting Point sozusagen mit diesen Presets.
Ja, das ist auch ganz praktisch. Ist dir noch irgendwas weiteres aufgefallen? Hast du noch irgendwas anderes, wo du denkst, hey, das ist spannend, das sollten die Podcast-Hörer jetzt auf jeden Fall mal mitbekommen über das neue Rode Procaster 2?
ja, es gibt noch ein ganz lustiges Gimmick. Da werden wahrscheinlich die wenigsten Podcaster was mit anfangen können, aber es gibt pro, je nachdem, was man so macht, es gibt natürlich unterschiedliche Genres. Manche können es gebrauchen. Und zwar gibt es auch so ganz lustige Effekte wie so ein Pitch oder so ein Robo-Stimme und Echo und Hall. Das heißt, wenn man jetzt nicht nur einen trockenen Interview-Podcast betreibt, sondern irgendwie was Pfiffiges macht, sag ich mal, oder was Hörspielartiges oder irgendwie, naja, wo solche Elemente halt irgendwie Sinn ergeben und auch im Programm so ihre Dramaturgie haben oder man ein Hörspiel macht, Hörbuch, irgendwie sowas, dann ist das schon ganz schön praktisch und brauchbar. Und man kann diese Effekte auch über diese Pads zuschalten. Und bei den Pads, da lauert auch noch eine große Neuerung vom Pro 2 im Verhältnis zum 1er. Und zwar, das sind 8 Stück, diese quadratischen Pads, auf denen ich irgendwie Einspieler abfeuern kann. Das haben sie beim Pro 2 aber auch noch weiterentwickelt. Und zwar erstmal habe ich zwar 8 Pads, aber davon 3 Bänke, die ich hier rechts und links wie so Seitenansicht sozusagen umschalten kann. Das heißt, ich habe gleich 24. Und die kann ich auch ganz unterschiedlich programmieren. Also ich kann jetzt nicht nur den Fake-Applaus irgendwie darauf abspielen oder so, oder mein Intro und Outro natürlich, sondern ich kann auch zum Beispiel, wenn ich einen O-Ton habe, der etwas länger läuft, habe ich unterschiedliche Wiedergabemodi. Ich kann zum Beispiel immer, wenn ich drauf drücke, spielt er ab. Wenn ich nochmal drauf drücke, pausiert er. Wenn ich wieder drauf drücke, dann macht er da weiter, wo er pausiert hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein längeres Zitat habe und ich möchte dazwischen was kommentieren, ohne dass es aber jedes Mal von vorne anfängt, wenn ich da drauf drücke, wenn ich das abfeuere. Oder, ne, das war jetzt ein Beispiel für so eine Anwendung. Ich kann damit aber auch Mixer-Funktionen steuern, also sagen, dass jetzt irgendwie zum Beispiel für alle Fadern Fade-Out gelten soll oder so. Und damit kann ich halt so bestimmte Sachen automatisieren. Und auch die Samples, also die Audiodateien, die ich dann mir über das Programm mitgelieferte Programm da drauflegen kann, kann ich ziemlich genau bearbeiten. Also wann das starten soll, gibt es ein Fade-Out oder ein Fade-In, soll das abgespielt werden, solange ich auf den Knopf drücke oder nur einmalig. Das sind so Details, die, wie gesagt, auf jeden Fall Sinn ergeben für Leute, die sehr genau das alles vorplanen wollen, um so dann mit diesem gezielten Setup ihre Podcasts zu machen. Und das alles, wie gesagt, wenn man es richtig einstellt, jede Menge Nachbearbeitungszeit spart.
Ich finde es interessant, denn ich bin eigentlich ein durch und durchaus Nachbearbeiter. Das heißt, alles, was in den Podcast kommt, Intro, Outro, Einspieler und, das folgt eigentlich in der Nachproduktion. Und das jetzt direkt vor Ort live machen zu können, das klingt für mich erstmal wie vieles Knöpfe auswendig lernen und viel Vorarbeit. Aber ich glaube, wenn man da eine Routine entwickelt hat, dann kann das was ganz, ganz Praktisches sein.
Ja, denke ich auch. Das ist so ein bisschen Typsache und ich bin es eigentlich auch total gewöhnt und habe auch überhaupt kein Problem damit, irgendwie nachher am Computer noch Sachen hin und her zu schieben und einzufügen und so. Man kann sich aber auch dran gewöhnen, sozusagen so ein bisschen mit dem Rodecaster Pro 2 so zu performen sozusagen. Also sich da seine Samples zurechtzulegen und alles schön akribisch auszuloten, wo was hingeroutet werden soll. Und letztendlich kannst du dann ja zum Beispiel eine Multitrack-Aufnahme davon machen und hast dann ja trotzdem alle Spuren da. Und wenn jetzt irgendwie dein Outro zu früh angeschaltet wurde und jemand noch reingequatscht hat oder so, dann kannst du es ja trotzdem noch auseinanderziehen. Also sofern du dann alles noch Multitrack im Multitrack-Modus aufnimmst, hast du ja trotzdem noch die maximale Kontrolle in der Nachbearbeitung. Wie gesagt, es ist ein wahnsinnig gutes Gerät, wenn man weiß, wie es zu nutzen ist. Und vielleicht können wir auch schon so ein bisschen zu einem Roundup, irgendwie zu einer Zusammenfassung zu kommen. Wer jetzt einfach nur Presets haben will, damit er sich nicht drum kümmern muss, wie sein Mikrofon klingt. Also wenn man einfach nur möchte, ich drehe jetzt hier den Regler hoch und dann weiß ich, es klingt besser und ich muss mich nicht damit befassen, wie jetzt die Parameter heißen. Ich glaube, dafür ist das schon eine ganz kostspielige Investition, weil das Teil kostet so je nach Händler irgendwie zwischen 740 und 800 Euro. Das muss man wollen, je nachdem, was für ein Budget man hat. Aber es kann halt eben noch viel mehr. Ne? Man kann natürlich auch mit da reinwachsen. Aber da wird es bestimmt auch noch andere Lösungen geben, die das irgendwie nur diese Funktion auch günstiger machen können. So richtig ausschöpfen kann man das Gerät halt erst, wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geht. Und warum es auch so teuer ist, ist wegen der Preamps, über die haben wir noch gar nicht geredet. Das war bei uns in der Redaktion ein großes Thema der letzten Wochen. Rauscht es oder rauscht es nicht? Also die Vorverstärker, die Mikrofonvorverstärker vom Pro 2 sind nochmal einen Tacken besser als die vom 1er. Sie nennen es selbst Revolution Preamps und die genauen Daten könnt ihr online nachlesen in unserem schriftlichen Review, aber
genau, das packen wir in die Shownotes.
Genau, da sind nochmal irgendwie 11 dB mehr Gain möglich und so weiter. Genau, letztendlich steckt in den Vorverstärkern mehr Gain-Power, mehr Saft, mehr Dynamik bei weniger Rauschen. Wir haben das ja auch schon ein bisschen getestet und wenn man das hier hochzieht, also das Gain richtig voll aufdreht, ich glaube, das, was wir dann als Rauschen noch gehört haben, das sind so Sachen wie die Heizungsrohre, Autos von draußen. Also da ist so viel Saft dahinter, dass man eigentlich diese ganzen Raumgeräusche schon so mitverstärkt und das selbst über so ein dynamisches Mikrofon wie das Podmic, das auf einmal so sensibel wird, wie sonst ein Kondensatormikrofon vielleicht ist und so feine Sachen noch mit aufnimmt. Also da steckt ganz schön Power drin und genauso in den Kopfhörer-Preamps. Also das ist, glaube ich, deshalb wurde auch an manchen Stellen so im Material ein bisschen gespart, um halt eben die Preamps weiterentwickeln zu können. Und das ist natürlich auch ein dickes Plus.
Die Vorverstärker waren tatsächlich ein heißes Eisen. Denn beim Rode Procaster 1, da haben wir uns manchmal ein bisschen gewundert, denn es gab ein relativ deutlich wahrnehmbares Rauschen. Insbesondere in der Benutzung mit den Podmics. Und ich habe mir das lange einfach nicht vorstellen können, weil ich dachte, okay, wenn das beides aus einem Hause kommt, das Mikrofon ist abgestimmt auf dieses Gerät, mit dem wir arbeiten, auf dem Procaster, dann kann das nicht sein, dass da so viel Grundrauschen drin ist. Und es war doch so und es lag an den Vorverstärkern. Und dort wurde jetzt nachgebessert, das ist dann wahrscheinlich auch verantwortlich für den etwas höheren Preis diesmal. Aber das Problem wurde deutlich verringert.
Ja, genau. Das sagen die Daten, das sagen auch unsere Tests so ein bisschen. Das ist schon ziemlich gut. So, also um noch besser zu werden, da muss man auch schon einfach tief in die Tasche greifen. Das ist einfach so. Gute Vorverstärker kosten halt. Die kriegt man in so Geräten in der niedrigen Preisklasse einfach nicht so leicht. Wenn du da das Gain hochreißt, dann wirst du das immer irgendwann haben, dass es dir irgendwie zu viel rauscht. Genau, ein Minus muss ich allerdings noch vergeben. Das war, was ich vorhin angesprochen hatte, wo es um die Bedienbarkeit ging. Das ist die deutsche Übersetzung der Parameter.
Ja, du warst nicht ganz zufrieden mit. Was hat da nicht gestimmt?
Ganz zufrieden ist schön milde ausgedrückt. Also ich finde das total verwirrend, weil wer sich schon ein bisschen mit Audio auseinandergesetzt hat, der kennt halt irgendwie so Begriffe wie Threshold und Attack und Release irgendwie beim Kompressor zum Beispiel, Ratio und so weiter. Und diese ganzen audiotechnischen Begriffe für solche Parameter in irgendwie so Effektgeräten und Verarbeitungsprozessoren, die werden halt einfach im Englischen benutzt und so lernt man es irgendwie auch. Und es ergibt keinen Sinn, in meiner Ansicht, die so sich irgendwie automatisch wörtlich übersetzen zu lassen. Weil es ist sehr verwirrend, weil ich weiß jetzt nicht, was mit Funkeln gemeint ist auf den ersten Blick. Also
wie heißt es auf Englisch?
Da heißt es dann auch Sparkle. Also das ist halt eben, das ist halt eben diese einsteigerfreundliche Benennung, aber wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, warum nennen sie es nicht einfach Bässe und Höhen? Also ich glaube nicht, dass das jetzt zu technische Begriffe sind, dass es niemand verstehen kann, was man sich jetzt darunter vorstellen soll. Es geht aber noch weiter. Ich habe dafür so ein paar Beispiele gesammelt. Ich gehe jetzt nicht alle durch, aber es gibt einfach einige Begriffe, wo man zweimal um die Ecke denken muss, bis man weiß, ach, das meinen die damit. Zum Beispiel kann ich irgendwie auch meinen Podcast benennen und dann habe ich natürlich im Display auch so eine Art Tastatur, so eine Computertastatur. Und die Leertaste heißt Raum.
Ah, so wie Space.
Wegen Space. Und da muss, also, ne, das sind so Sachen, ich finde das irgendwie störend und vor allem, wenn es darum geht, jetzt irgendwie ein Gate und einen Equalizer einzustellen, weil wenn ich jetzt das nicht kenne und ich frage mich, was bedeutet das und ich google das, dann werde ich dazu nichts finden unter diesen deutschen Begriffen, weil eben sich die Englischen weltweit durchsetzen. Und ja, in meinen Augen ist das grober Unfug. Es ist gut gemeint, dass das System irgendwie auf Deutsch ist und die meisten Sachen passen ja auch. Aber gerade diese funktionalen, technischen Sachen, da hätte man es einfach auf Englisch lassen können. So.
Könnte man sagen, überübersetzt. Ja? Du hast dir tatsächlich auch ein kleines eigenes Vokabelheft geschrieben, als du das Gerät getestet hast. Habe ich das richtig mitbekommen?
Richtig, weil ich habe mich so darüber gewundert, sagen wir mal, dass ich mir das so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ja, ich fand es auch einfach spannend, was für Umdenkungen da irgendwie aus deutscher Perspektive natürlich gemacht wurden. Also ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen erheiternd, muss ich sagen. Aber so zur Bedienung ist es natürlich Quatsch. Genau. Gut.
Ist nichts, was ich mit einem Software-Update nicht regeln ließe. Also da könnten die dann bestimmt nochmal nachdrehen.
Genau, also wenn jemand von Rode das hört, ich mache gerne die Übersetzung dafür für ein entsprechendes Honorar. Ist kein Problem.
Gut, okay. Was ist denn dein Fazit? Lohnt oder lohnt nicht?
Tja, auch hier wieder, kommt drauf an. Ich glaube, wenn du wirklich Bock hast, deine Shows mit dem Gerät zu performen, wenn du ein relativ sophisticated Setup, wie du vorhin gesagt hast, benutzt und irgendwie mit den Einspielern und den Effekten und so weiter wirklich was machen willst, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr praktisches Gerät, was dir super viel Arbeit abnimmt. Wie gesagt, wo eigentlich, was du aufnimmst, schon 90% wahrscheinlich da ist, wo du es nachher haben willst und du höchstens noch schieben und schneiden musst bei irgendwelchen Versprechern oder so. Aber ansonsten du eigentlich schon fast am Ziel bist sozusagen, das so veröffentlichen kannst. Und das ist schon ein großer Vorteil. Wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie zwei Kanäle sauber aufzunehmen, das wäre mir zu teuer, muss ich sagen. Also ich finde, es lohnt sich erst, wenn man bisschen in die Tiefe geht und das auch voll ausschöpft. Also es ist zwar auch ein bisschen auf Anfänger ausgelegt und das haben die auch ganz gut gemacht mit diesen Presets. Man muss sich wirklich nicht gut auskennen, um irgendwie schnell einen guten Klang zu erreichen. Aber man muss es sich eben leisten können. Das ist bestimmt nicht für jeden was. Wir wissen ja, es gibt Hobby-Podcaster und große Firmen, die irgendwie Podcasts in Auftrag geben und so. Das ist natürlich eine Riesenspanne an Budgetmöglichkeiten und es ist definitiv nicht für jeden drin, sich das mal eben so anzulegen. Ich finde aber, es macht Spaß. Es macht Spaß, dass es so vielseitige Optionen hat und so viel Power drunter steckt und man auch ahnt mit den kommenden Updates, dass einfach immer noch weiter verfeinert wird.
Wir haben ja auch eine relativ ausführliche Hardware-Review dazu. Die hast du geschrieben, die findet man auf podcast.de. Wir haben es vorhin bereits angedeutet und wir packen den Link dazu natürlich in die Shownotes. Und Für den Fall, dass ihr Interesse habt an weiteren Hardware-Reviews, dann solltet ihr auf jeden Fall den Podcast, den NAPS-Podcast abonnieren, unseren Newsletter, den NAPS-Newsletter abonnieren und natürlich auch auf podcast.de vorbeischauen, denn wir haben noch was weiteres in der Pipeline. Vorhin kam ein Paket bei uns an, das ist der Vocaster 2 von Focusrite, der wurde uns zur Verfügung gestellt zum Test und da schauen wir natürlich auch mal drüber. Das ist ein Interface, das ist ebenfalls für Streamer und Podcaster. Ist nicht ganz so umfangreich und natürlich auch nicht ganz so teuer wie der Rode Procaster 2, aber da versprechen wir uns ebenfalls viel von, schauen wir uns natürlich an und sagen euch, was wir davon halten.
Jawohl.
Wenn ihr Max sympathisch und seine Hinweise gut fandet, dann schaut auch gerne vorbei in seinem Podcast in 5 Minuten zu. Da gibt es Einsteiger und fortgeschrittenen Tipps für Podcaster und Podcast-Neulinge. Und folgt uns in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Max, danke, dass du uns das alles erklärt hast.
Ja, vielen Dank, Steffen. Freue mich auf die nächste NAPS-Episode.
Ja, mach's gut. Ciao.
Mach's gut.
Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.